Hallo und herzlich willkommen zu Höhenluft, dem Flugbegleiter-Podcast, in welchem ihr exklusive Einblicke in die Welt der Flugbegleiter erhaltet. Freut euch auf spannende Geschichten, lustige Anekdoten und wertvolle Tipps rund um die Luftfahrtbranche und bleibt unbedingt dran, um zu erfahren, was es wirklich bedeutet, als Flugbegleiterin zu arbeiten. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sag's direkt gerade raus, diese Podcast-Folge nehme ich gerade das zweite Mal auf. Ich habe sie schon gestern aufgenommen, allerdings kam da ja ein kleiner Struggle dazwischen, denn ich habe ja letzte Woche schon angekündigt in der Podcast-Folge, dass ich diese Woche gerne mehr über das Assessment Center sprechen möchte, also über den zweiten Schritt der Flugbegleiterbewerbung. Der erste Schritt findet ja zu Hause statt und der zweite Schritt dann vor Ort im Assessment Center. Und leider, was heißt leider, aber ich bin schon sehr ins Detail gegangen, denn ich wollte euch natürlich auch weiterhelfen, einen Mehrwert bieten und habe euch tatsächlich auch ein paar Beispielaufgaben genannt, die ich so im Assessment Center hatte. Das Ganze ist natürlich auch schon über 8 Jahre her, deswegen habe ich mich da so ein bisschen in Sicherheit gewogen, aber ich glaube, ich bin da wirklich zu sehr ins Detail gegangen, denn gestern Abend war ich dann noch auf TikTok unterwegs. Manchmal mein Guilty Pleasure, auch wenn ich da Zeiteinstellungen drin habe von nur 30 Minuten am Tag, da bin ich auch stolz drauf, da gehe ich eigentlich auch selten darüber hinaus. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe auf jeden Fall ein Video angezeigt bekommen, nachdem ich diese Podcast-Folge gestern aufgenommen habe über das Assessment Center. Und zwar von einem Mädchen, das sich gerade selbst als Flugbegleiterin bewirbt bei mehreren Airlines und bei einem Assessment Center war. Und sie hat dann auch darüber erzählt, wie das so abgelaufen ist und was für Aufgaben sie gestellt bekommen hatte. Und da waren ganz viele Kommentare drunter, dass sie das so gar nicht teilen darf. Also, dass man da wohl eine Abmahnung für bekommen darf und also bekommen könnte. Und ja, dass man sich damit strafbar macht. Und natürlich, im Internet stehen immer viele Dinge und man kann sich nie sicher sein, ob das denn auch so stimmt und ob man wirklich irgendwie dafür bestraft werden könnte. Aber ich will es natürlich nicht provozieren. Ich habe keine Lust auf eine Abmahnung. Ich habe keine Lust darauf, irgendwie nicht mehr diesen Job ausüben zu dürfen bei der Airline, wo ich gerade bin. Auch wenn ich das natürlich ja eigentlich nicht teile, bei welcher Airline ich fliege. Das wissen ja einige von euch. Ich glaube aber auch, dass man es sich mit Recherche natürlich irgendwie denken kann. Deswegen will ich mich da auf einer sicheren Seite bewegen und nehme diese Podcast-Folge jetzt noch einmal neu auf. Ich möchte euch natürlich trotzdem weiterhelfen und versuche, so viel es geht zu teilen. Ich werde aber keine Beispielaufgaben mehr nennen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Es werden bestimmt jetzt einige von euch ein bisschen traurig sein, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Aber ja, bestimmt versteht ihr mich und wollt ja auch nicht, dass ich euch bald keinen Flugbegleiter-Content mehr bieten kann, weil ich aus meiner Airline fliege oder so. Dann hoffe ich noch, dass ihr euch nicht an meiner Stimme stört, denn ich klinge ein bisschen nasal. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ist nur eine kleine Erkältung. Mir geht's ansonsten gut, aber ein bisschen müsst ihr jetzt leider in dieser Folge damit leben, dass ich verschnupft klinge. Ich hoffe, das geht schnell wieder weg und ich hoffe, wie gesagt, ihr stört euch nicht zu sehr daran. Es gibt ja einige Leute, die das gar nicht hören können, was ich absolut verstehen kann. Aber ja, ihr müsst da jetzt heute leider durch. Ich habe mir übrigens außerdem noch eine Kleinigkeit überlegt. Das habe ich mit euch auch schon auf Instagram geteilt. Da heiße ich Sophie Klecks mit X hinten. Wer mir da noch nicht folgt, kann da sehr gerne mal vorbeischauen. Ich kann auch meinen Account gerne mal in den Informationen vom Podcast verlinken. Dann könnt ihr direkt da drauf gelangen. Schaut da einfach mal rein. Da hatte ich nämlich eine Umfrage gemacht und euch gefragt, ob ihr vielleicht Lust darauf habt, dass ich in jeder Podcast-Folge eine neue Zuhörerfrage mit euch teile. Immer 2 Stück, eine am Anfang und eine am Ende des Podcasts. Und das fandet ihr gut. Und deswegen habe ich auch direkt eine Frage für die heutige Folge gestellt an euch. Also, dass ihr mir ja Fragen stellen sollt. So. Und das habt ihr auch gemacht. Und da würde ich sagen, starten wir direkt mal rein mit der allerersten Frage. Diese Fragen sollen sich im besten Fall natürlich immer auf das Thema beziehen, was ich gerade im Podcast bespreche. Und die erste Frage ist, kann man sich für den Job auch noch mit Ende 30 bewerben oder gibt es eine Altersgrenze? Diese Frage bekomme ich tatsächlich relativ häufig gestellt. Also so einmal am Tag ist bestimmt irgendeine Nachricht dazu in meinem Postfach. Deswegen dachte ich mir, wäre das vielleicht ganz gut, das mal hier so anzusprechen. Und ich muss sagen, ihr könnt beruhigt sein, das ist auf jeden Fall möglich. Was man noch sagen muss, ist, das Ganze ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Deswegen fällt es vielleicht auch in die Kategorie, dass man ja
sich in einem höheren Alter noch easy bewerben kann. Ist natürlich für den einen oder anderen nicht so schön, wenn man jetzt zum Beispiel vom Abitur direkt kommt oder so, hat man ja in Anführungszeichen nur das Abitur und keine abgeschlossene Berufsausbildung und die hat man leider auch nicht, wenn man die Flugbegleiterschulung durchläuft. Also es ist halt wirklich leider nur eine Schulung und keine Ausbildung. Das ist vielleicht auch noch für den einen oder anderen interessant zu wissen. Und ja, aber aus diesem Grund ist es auch möglich, sich noch im höheren Alter zu bewerben. Ob das jetzt der einzige Grund ist, sei mal so dahingestellt, es gibt bestimmt noch andere Gründe. Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, sich im höheren Alter, sage ich jetzt mal, auch noch mit Mitte 40, also nicht den typischen, sage ich jetzt mal, Ausbildungsalter oder das Alter, wo man einen neuen Job anfangen würde, sich dann noch zu bewerben. Und ich finde es auch toll, wenn man das noch tut und sich umorientieren möchte, etwas Neues ausprobieren möchte. Da bin ich echt immer ein sehr großer Supporter von. Und auch in meinem Flugbegleiterlehrgang damals war es so, dass wir ein paar Ladies dabei hatten, die auf jeden Fall schon deutlich älter waren als ich. Ich glaube, die waren so, ich bin ganz schlecht im Alter schätzen, aber ich glaube, die waren so Mitte 40. Und die haben das richtig gut gemacht und fliegen auch immer noch bei uns. Also da könnt ihr wirklich beruhigt sein und ihr könnt euch auch noch im höheren Alter bewerben. Damit habe ich die Frage hoffentlich beantworten können und würde sagen, wir starten jetzt direkt auch in das Thema der heutigen Folge rein, in das Assessment Center. Wie ist mein Assessment Center abgelaufen? Ich habe ja schon zu Beginn der Folge gesagt, ich werde das leider ein bisschen allgemeiner halten müssen. Ich werde trotzdem versuchen, euch so gut es geht Einblicke zu geben und kann natürlich aber auch nur aus meiner Sicht erzählen. Mein Assessment Center ist schon über 8 Jahre her. Also ich wurde 2015 eingestellt bei meiner Airline und habe auch kurz davor das Assessment Center gemacht gehabt. Und demnach ist das natürlich alles schon ein bisschen länger her, ist natürlich zum Teil auch schon vielleicht verjährt. Ich weiß aber natürlich auch mit den Kollegen, mit denen ich in den Austausch gehe, die jünger sind. Da sind wir wieder beim Thema Alter. Es gibt ja auch Leute, die später anfangen. Also auf jeden Fall, die jünger eingestellt wurden, also nach mir eingestellt wurden, das meinte ich. Die erzählen mir auch, also da tauscht man sich natürlich aus, dass schon noch relativ viel gleich geblieben ist, allerdings zum Teil in einem abgespeckteren Variante und also ganz genau weiß ich es natürlich nicht, aber ich erzähle euch einfach davon, wie es bei mir war und ich kann euch auch sagen, dass es noch ähnlich gehandhabt wird. Es ist natürlich auch bei jeder Airline anders, aber es ist schon alles ähnlich. Mein Assessment Center ist sogar jetzt schon 9 Jahre her. Ich habe gerade nochmal zurückgerechnet, denn natürlich, wir haben schon das Jahr 2024. Und nachdem ich dann meine Bewerbungsunterlagen und so weiter eingereicht habe, das habe ich euch ja letzte Folge schon erzählt, habe ich dann irgendwann eine Benachrichtigung bekommen, dass ich zum Assessment Center eingeladen wurde. Und damals war ich wirklich noch ein Baby gefühlt, wenn ich daran zurückdenke. Ich war 19 Jahre alt, Wahnsinn. Ich hatte nicht mal ein eigenes Auto. Und das Assessment Center hat in Frankfurt stattgefunden. Und ich glaube, einige von euch wissen ja, dass ich in Koblenz wohne. Das ist circa 130 Kilometer von Frankfurt entfernt. Heißt, ich habe mir das Auto von meiner Mama geliehen und bin dann nach Frankfurt gedüst zu dem damaligen, ja, oder zu dem Gebäude, wo meine Airline ihren Sitz hat und wo auch das Schulungscenter drin war und so weiter. Und ja, da bin ich hingefahren und ich gebe euch hier schon direkt den allerersten Tipp. Fahrt wirklich früh genug los und plant genügend Puffer ein. Mein Assessment Center ging damals, glaube ich, um 8.30 Uhr oder um 9 Uhr los, also relativ früh. Und ihr könnt euch ja denken, dementsprechend viel Verkehr war da, denn Berufsverkehr ist ja immer, ja, sehr ausgeprägt, würde ich mal sagen. Und ich bin auch wirklich sehr früh losgefahren. Ich fahre auch jetzt immer noch für die Flüge sehr früh los, denn es kann immer sein, dass man im Stau steht und man möchte natürlich nicht, dass die Crew und ein ganzer Flieger auf einen warten muss. Das ist immer sehr unangenehm. Ich stand schon einmal in einer Vollsperrung. Es ist mir schon mal passiert. Aber ja, man macht es natürlich dann auch nicht mit Absicht. Aber ich fahre immer früh genug los. Und wie gesagt, das habe ich an dem Tag auch gemacht. Und trotzdem kam es natürlich dazu, dass ich im Stau stand. Und ich muss auch sagen, das hat mich sehr nervös gemacht, zu dem Zeitpunkt, weil ich ja wusste, oh Gott, ich muss pünktlich sein, ich muss einen guten Eindruck machen und ich habe es auch pünktlich geschafft. Aber deswegen nochmal hier ein kleiner Appell, plant genügend Puffer ein, seid lieber viel zu früh da als zu spät. Das macht nämlich wirklich keinen guten Eindruck. Pünktlichkeit ist in der Fliegerei sehr, sehr wichtig. Ich kam dann auf jeden Fall irgendwann in Frankfurt an und unser damaliges Gebäude war oder da in dem Raum, wo wir uns gesammelt haben, war halt verglast. Und ich bin reingekommen und es waren wirklich schon viele Teilnehmer da. Also ich glaube, an dem Tag waren wir ungefähr 30 oder 40 Leute, würde ich mal so Pi mal Daumen schätzen. Und ich kam dann rein, mit als eine der letzten tatsächlich. Und wie gesagt, diese Eingangshalle, in der wir uns getroffen haben, war komplett verglast. Und es könnte sein, da habe ich jetzt keine Rückmeldung zu bekommen, dass wir da schon beobachtet wurden. Also ich habe es nicht schwarz auf weiß, dass es so war, aber man hat dann im Nachhinein so ein bisschen gehört, ja, man wurde da schon beobachtet. Ich habe mir da in dem Moment gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber glaube, was halt da vielleicht ganz sinnvoll ist, ist, dass man direkt versucht, Anschluss zu finden. Also ich bin sowieso ein Mensch, ich habe gar kein Problem damit, auf andere Leute zuzugehen und in dem Job sollte man das auch können, denn man trifft ja immer wieder auf neue Leute, man fliegt immer mit einer anderen Crew, nie mit derselben Crew und deswegen ist es schon gut, wenn man eher eine offene Person ist und kontaktfreudig ist und ja, das kam mir in dem Moment schon zugute, würde ich sagen. Ich bin nämlich direkt auf eine Mädelsgruppe zugegangen und habe gefragt, ob die auch fürs Bewerbungsgespräch da sind oder fürs Assessment Center. Und dann hat man so ein bisschen sich austauschen können und das war schon echt ganz cool, weil man ja dann direkt schon mal irgendwie mehr Anschluss hatte, würde ich sagen. Also da ist schon mal ein bisschen Anspannung abgefallen von einem. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir da so ein bisschen beobachtet wurden, also gehört zu haben, dass wir beobachtet wurden, damit natürlich auch geguckt wird, wie unser Sozialverhalten ist. Ne? Also das jetzt mal so in den Raum gestellt, gebe ich keine Garantie für, aber das ist das, was wir so gehört haben. Und wir wurden dann abgeholt von vier netten Frauen. Die haben uns dann diesen ganzen Assessment-Tag über begleitet. Also die waren dafür zuständig, das Assessment-Center mit uns zu führen und haben uns halt interviewt und so weiter. Und die haben uns halt abgeholt, haben sich vorgestellt und uns dann in einen weiteren Raum geführt auf der Schulungsebene. Also in unserem Gebäude gibt es halt mehrere Etagen. Und da gab es halt eine Etage, die nur für die Schulung zuständig ist, war. Und da wurden wir auf jeden Fall in einen Raum gesetzt. Und in demselben Raum, weiß ich noch, hatte ich später dann auch tatsächlich meine Schulung. Also in dem Raum habe ich sehr viel verbunden mit diesem Raum, würde ich mal sagen. Die hatten da auch schon was vorbereitet in dem Raum. Und zwar hatten die einige Stühle in Reihen aufgestellt, wo man sich dann hinsetzen durfte. Und das haben wir dann auch gemacht. Und uns wurde tatsächlich gar nicht wirklich gesagt, was an dem Tag auf uns zukommt. Also wir wurden komplett im Dunkeln gelassen. Die haben sich wirklich nur vorgestellt und haben uns dann gebeten, uns vorzustellen. Und zwar haben sie uns dann einzeln aufgerufen. Wir mussten nach vorne gehen und dann haben sie mit uns ein Gespräch geführt. Tatsächlich vor allen anderen. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber ich denke, das war vielleicht auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Und dann hat man so ein kurzes Gespräch mit denen geführt, musste sich kurz vorstellen und zwischenzeitlich wurde dann auch mal auf Englisch geswitcht, einfach um zu gucken, dass man auch wirklich der englischen Sprache mächtig ist. Ich habe euch ja schon in der Folge davor, in der Bewerbungstipps-Folge gesagt, dass euch Englisch auf jeden Fall nochmal auf die Füße fallen wird im Assessment Center. Also ja, da musste ich tatsächlich dann schon von Minute 1 meine Englischkenntnisse abrufen. Ich hatte ja wirklich Glück. Ich war ja davor in Australien. Vielleicht habt ihr meine allererste Podcast-Folge schon gehört. Da habe ich davon berichtet. Und deswegen war ich wirklich in der englischen Sprache ganz gut drin und hatte damit keine Probleme und konnte dann halt ja ganz easy von Deutsch auf Englisch switchen. Und das haben wir halt gemacht, alle 30, 40 Leute, die wir waren. Und danach hatten wir dann auch erstmal eine kleine Pause, weil das dauert natürlich seine Zeit. Wenn da jeder irgendwie so 3-4 Minuten interviewt wird, dann summiert sich das natürlich auf. Wir durften dann rausgehen, ein bisschen, ja, uns die Beine vertreten und wurden dann irgendwann wieder in den Raum gebeten. Und da wurde dann wieder etwas vorbereitet für uns. Und zwar haben wir dann da einen Allgemeinbildungstest geschrieben. Ich kann euch jetzt leider nicht genauestens sagen, was darin vorkam. Es waren auf jeden Fall ein paar Seiten. Ich gebe euch den Tipp, googelt einfach mal Allgemeinbildungstests Assessment Center. Es kommt nicht in jedem Assessment Center drin vor, aber es ist immer gut, darauf vorbereitet zu sein. Ich glaube, ich war nicht darauf vorbereitet. Ich hatte vielleicht auch ein bisschen Glück, dass ich erst mein Abitur ein halbes Jahr davor gemacht hatte und noch recht viel wusste irgendwie. Ja, denn da waren wirklich von mathematischen Aufgaben bis englische Aufgaben über geografische Dinge allerhand Fragen dabei. Und wir haben dafür auch wirklich ordentlich Zeit bekommen. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde, Stunde, die hat man auch tatsächlich gebraucht. Und ja, also so viel dazu. Es gibt auch einige Airlines, habe ich auch schon gehört, die zum Beispiel nur einen Englischtest dann nochmal mit euch schreiben, also einmal einen Englischtest vorab und einmal dann einen Englischtest nochmal im Assessment Center. Aber das kommt auch wirklich immer komplett auf die Airline drauf an. Es kann so oder so sein. Da würde ich mich jetzt auch nicht zu sicher fühlen. Genau, bereitet euch am besten auf beide Möglichkeiten vor. Und wir durften dann auch natürlich, wenn wir fertig waren mit dem Test, den Raum verlassen und mussten natürlich warten, bis alle durch waren. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass der auch direkt korrigiert wurde und dann schon die ersten Leute gehen mussten. Bin ich mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, dass es so war. Und dann wurden wir in Gruppen eingeteilt. Also da waren dann schon ein paar Leute weg und wir wurden in Gruppen eingeteilt, nachdem dann alle mit dem Test durch waren. Und wir wussten nicht, die haben uns wirklich komplett im Dunkeln gelassen. Sind wir jetzt in einer guten Gruppe, in einer schlechten Gruppe? Hat das was zu bedeuten? Ich glaube, ich war Gruppe 1 oder 2, eins von beiden. Und wir konnten halt wirklich überhaupt nicht einschätzen. Die haben sich nicht in die Karten schauen lassen, was ja da jetzt auf uns zukommt und ob wir vielleicht gehen müssen oder nicht. Genau, und dann wurden wir in Gruppen in einen extra Raum gebeten und hatten dann eine Gruppenarbeit. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was wir da gemacht haben. Ich würde einfach sagen, seid ihr selbst, versucht euch einzubringen. Da wird halt einfach geschaut, wie ihr im Team funktioniert und ob ihr für den Job halt geeignet seid, im Team ja arbeiten könnt. Und das war unsere Gruppenarbeit, dafür hatten wir auch ein bisschen Zeit. Wir haben halt eine Aufgabe bekommen, die wir zusammen vorbereiten mussten. Und da saßen halt die ganze Zeit zwei der Frauen dabei, die haben sich das angeschaut und sich Notizen gemacht. Und ja, das war auch bestimmt eine Stunde oder so, die wir da an Zeit bekommen hatten. Und danach hatten wir dann eine Mittagspause. Ich empfehle euch auch auf jeden Fall für das Assessment Center etwas zum Essen mitzunehmen, etwas zum Trinken mitzunehmen, Verpflegung, denn ich glaube, da gab es bei uns damals nichts. Wir hätten uns in der Cafeteria etwas kaufen können, glaube ich. Aber das hat irgendwie auch niemand gemacht. Deswegen nehmt euch was mit, dann könnt ihr das in der Pause snacken. Für den Blutzucker ist das ganz gut, wenn man nervös ist. Und ja, wir haben uns dann auf jeden Fall im Café getroffen bei meiner Airline. Wir Teilnehmer und haben natürlich uns dann ausgetauscht und spekuliert, wie es jetzt weitergehen könnte. Und wie gesagt, wir hatten wirklich gar keine Ahnung, was noch auf uns zukommt und ob, ja, wie man bisher performt hat, sage ich jetzt mal. Und wir wurden dann irgendwann wieder, ja, also es kam dann irgendwann jemand in das Café rein von diesen vier Frauen und hat dann Namen aufgerufen, beziehungsweise meinen Namen, denn ich war die erste Person, die aus dem Raum rausgebeten wurde aus dem Café. Und ich war dann auch wirklich erst sehr aufgeregt, denn wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, oh Gott, was passiert jetzt? Werde ich jetzt rausgeworfen? Muss ich jetzt eine andere Aufgabe erledigen? Und es war dann letztendlich so, dass ich in das sozusagen offizielle Bewerbungsgespräch gerufen wurde. Also in einen wirklich kleineren Raum gebeten wurde, wo ich dann auch alleine war mit noch zwei Frauen. Zwei von den Frauen, die uns schon die ganze Zeit begleitet haben. Und dann fand halt eigentlich das Bewerbungsgespräch statt, wie man es kennt. Also ich wurde halt ganz viele Dinge über mich gefragt, meine Stärken und Schwächen und so weiter. Und ob ich wirklich, also wird wirklich geguckt, ob ihr für den Job geeignet seid. Es wird genauestens darauf geachtet, was ihr antwortet. Ja, wie es halt in einem Bewerbungsgespräch abläuft. Und ich muss sagen, ich war erstaunt, dass ich gar nicht so aufgeregt war. Ich hatte so eine Situation schon mal im Abitur, in meinem mündlichen Abitur, wo ich wirklich davor dachte, um Gottes Willen, mündliche Prüfungen und ich, das kann nicht funktionieren. Aber ich war so gut vorbereitet damals in meinem Abi, dass tatsächlich meine mündliche Prüfung sehr, sehr gut war. Und ich war extrem ruhig. Und auch in dem Fall, da in diesem Bewerbungsgespräch, war ich wirklich sehr ruhig und nicht aufgeregt. Aber was ich damit sagen möchte ist, wenn ihr aufgeregt seid, ist das auch nicht schlimm. Denn die Frauen, die da sitzen, sind auch nur Menschen und die wissen ganz genau, dass es für euch eine aufregende Situation ist. Also ein bisschen Nervosität ist überhaupt kein Problem. Atmet davor einfach tief durch. Mir hilft das wirklich immer sehr, dreimal tief durchzuatmen. Das klingt immer so plump, aber es hilft. Und ja, dann fand halt, wie gesagt, dieses Bewerbungsgespräch statt. Wir waren nur zu dritt, diese zwei Frauen und ich. Und tatsächlich wurde auch immer so ein bisschen ins Englische geswitcht zwischendurch. Also da musste ich wieder zeigen, was ich kann. Und Dann kamen auch noch ein paar Rollenspiele zustande. Also dann wurden einfach mir ein paar Aufgaben gestellt, wie ich in gewissen Situationen reagieren würde. Da musste ich ein bisschen schauspielerisch aktiv werden und gucken, wie ich bestimmte Situationen an Bord handeln würde. Da kann ich euch jetzt leider auch keine genauen Aufgaben stellen. Aber ich sage immer, Google ist euer bester Freund. Auf Google findet ihr wirklich einiges dazu, nur so als kleiner Tipp. Und genau, diese Rollenspiele habe ich dann auch beendet. Das war dann bestimmt auch nochmal so eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, die man mit den Damen da verbracht hat. Und ja, danach durfte ich dann tatsächlich auch gehen. Also ich habe dann auch niemanden mehr getroffen. Ich konnte nicht einschätzen, war das gut oder war das schlecht. Es wurde nur zu mir gesagt, sie melden sich. Und ja, es wurde sich relativ schnell gemeldet, denn ich glaube, einen Tag später hatte ich dann schon einen Anruf, wo mir gesagt wurde, dass ich für die Schulung geeignet bin und eingeladen werde und gerne anfangen darf bei meiner Airline für die Schulung. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, ja, denn es hat ja dann bedeutet, dass ich es quasi geschafft habe und das Assessment Center gut gemeistert habe. Und es kam aber dann noch ein weiterer Schritt auf mich zu, und zwar die Flugtauglichkeitsprüfung beim medizinischen Dienst. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal etwas gehört habt, aber jedes Personal, das fliegt, muss sich prüfen lassen. Also was heißt prüfen? Muss sich medizinisch durchchecken lassen. Ich glaube, das gibt es bei einigen Berufen, auch sowas wie Polizei. Ist das ja, glaube ich, auch so, dass man einfach so ein paar Untersuchungen machen muss, um zu gucken, ob man auch wirklich fit ist für den Job. Und das muss man tatsächlich auch nochmal vor dem Schulungsbeginn machen. Also das Assessment Center ist dann quasi die große Hürde, die man gemeistert hat, und dann kommt nochmal eine kleine Hürde auf einen zu. Und ich habe dann den Termin auch relativ schnell bekommen, denn ich wusste noch, dass ich gefragt wurde, ob ich gefühlt nächste Woche schon anfangen könnte. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich gewartet habe auf einen Studienplatz, beziehungsweise bis ich mich bewerben konnte. Ich war also komplett verfügbar und habe jeglichen frühesten Termin annehmen können. Deswegen habe ich gesagt, klar, ich kann nächste Woche schon in der Schulung sein und davor noch zum Medical fahren. Also so heißt es halt. Medical nennen wir Flieger das. Und ich habe dann auch einen Termin wirklich kurze Zeit nach meinem Assessment Center bekommen und bin dafür dann nach Frankfurt wieder gefahren. Also es waren einige Stunden, die ich im Auto gesessen habe dafür. Aber ja, es gibt sogenannte Fliegerärzte, und nur diese können halt auch diese Untersuchung durchführen. Und bei uns war das halt logischerweise in Frankfurt bei meiner Airline, wo meine Airline auch meinen Sitz hat. Und da musste ich hinfahren, um mich halt durchchecken zu lassen. Und dazu kann ich euch gerne auch nochmal ein paar Dinge erzählen. Ich denke, das ist für den einen oder anderen auch ganz interessant. Es ist auf jeden Fall so, dass man diese medizinischen Untersuchungen nicht nur einmalig machen muss, bevor die Schulung beginnt, sondern tatsächlich muss man die als fliegerisches Personal auch alle 5 Jahre wiederholen. Also ich muss alle 5 Jahre zum Medical und mich nochmal komplett durchchecken lassen, und alle 2,5 Jahre muss ich zu einer Tropenuntersuchung, also eine Tropentauglichkeitsuntersuchung. Dadurch, dass ich ja auch Langstrecke fliege und viel unterwegs bin in tropischen Ländern, müssen wir auch eine Tropenuntersuchung machen. Soweit ich weiß, ist das bei Airlines, die nicht Langstrecke fliegen, sondern nur kurze Mittelstrecke, nicht notwendig, logischerweise. Bei uns war es auf jeden Fall so, und deswegen, ja, so vorab als allgemeine Info, alle 5 Jahre müssen wir zum medizinischen Dienst auch immer noch und alle 2,5 Jahre zur Tropenuntersuchung. Und bevor ich den Dienst angetreten habe zur Schulung, habe ich quasi 2 in 1 gemacht. Also ich habe beide machen müssen, und bin halt dann da bei diesem medizinischen Dienst angekommen und habe erstmal einen Fragebogen in die Hand gedrückt bekommen, der ellenlang war. Dann saßen wir in einer Art Warteraum, ich sage extra wir, denn ich habe da tatsächlich eine Kurskollegin kennengelernt. Das war auch wirklich sehr schön, dass man da nicht so alleine war. Die saß da auch im Warteraum und man hat natürlich dann miteinander gesprochen, also kam halt irgendwie ins Gespräch und hat gefragt, ja, fängst du auch bei der und der Airline an? Und irgendwie hat man auf jeden Fall herausgefunden, dass man letztendlich in derselben Schulung dann anfangen würde. Und es war total schön, denn zu ihr habe ich tatsächlich auch eine besondere Beziehung aufgebaut. Ich würde mal sagen, wir waren Kursbesties, und ja, also es war wirklich schön, dann eine Bezugsperson zu haben. Aber dazu dann auch vielleicht mehr, wenn ich eine Schulungsfolge machen werde. Mal gucken, muss ich noch überlegen. Ich denke, das wäre aber vielleicht ganz sinnvoll, weil dann ist die Sache schön rund. Dann habe ich die ganze Anfangsphase der Fliegerei für mich abgedeckt. Aber ihr könnt ja auch sehr gerne mal abstimmen. ob ihr Lust darauf habt, dass ich noch erzähle, wie denn meine Schulung so abgelaufen ist, was da für Hürden auf mich zukam, was wir da überhaupt so gelernt haben. Ja, könnt ihr mir sehr gerne, was heißt mal, schreiben, entweder auf Instagram oder halt an der Abstimmung teilnehmen, würde ich mich sehr freuen. Aber jetzt, um zurück zum Medical zu kommen, wir haben auf jeden Fall diese Fragebögen dann ausgefüllt. Natürlich tauscht man sich dabei auch ein bisschen aus, weil manche Sachen waren gar nicht so, ersichtlich oder leicht zu beantworten. Es ging natürlich um medizinische Fragen und so weiter, aber man hat sich einfach so ein bisschen geholfen. Und irgendwann wurde man aber dann halt getrennt, klar, also es hat eine Arzthelferin dann einen mitgenommen in die Untersuchungsräume und dann wurden wirklich so Sachen gemacht wie Blutabnahme, einfach um zu schauen, ob die Blutwerte soweit in Ordnung sind. Ich musste auch einen Sehtest machen, das habe ich euch auch in der letzten Folge erzählt, dass ja eine Voraussetzung im Flugbegleiterjob ist, dass man eine gewisse Sehstärke hat. Also es ist einfach eine sicherheitsrelevante Sache und ja, in dem Fall wird das dann auch wirklich geprüft, ob ihr auch diese Sehstärke habt. Und ich habe auch einen Hörtest machen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie so ein Hörtest abläuft. Sehtests haben bestimmt schon einige von euch gemacht in der Vergangenheit, denn ja, wenn ihr einen Führerschein habt oder so, dann macht man ja zwangsläufig auch einen Sehtest. Und ein Hörtest ist eigentlich so, dass man in eine kleine Kabine zum Beispiel gesetzt wird, die schalldicht ist. Dann kriegt man Kopfhörer auf und einen Drücker in die Hand. Und dann kriegt man verschiedene Töne auf die Ohren gespielt. Einmal sehr tiefe Töne, einmal sehr hohe Töne, die aber wirklich extrem leise sind. Und sobald man die hört, muss man dann sein Knöpfchen betätigen, was man in der Hand hat. Und ja, genau, so läuft halt ein Hörtest ab und den habe ich auch gemacht, genauso wie ein EKG. Ich wurde auch gefragt bei den ganzen Fragen, die ihr mir stellen durfte zu dieser Podcast-Folge, ob auch ein Belastungs-EKG gemacht wird oder ein Sporttest, also ein Sporttest nicht und auch ein Belastungs-EKG nicht. Soweit ich weiß, ist es aber so, dass man irgendwann ab einem gewissen Alter ein Belastungs-EKG machen muss, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich 19 Jahre alt war, war das bei mir noch nicht der Fall. Also da wurden einfach nur ein EKG gemacht. EKG für diejenigen, die es nicht wissen, ist die Herzströme. Also wird einfach geguckt, ob der Herzrhythmus in Ordnung ist, ob das Herz gesund ist, sage ich mal. Und ja, das ist natürlich auch relativ wichtig, würde ich mal sagen. Außerdem musste ich auch eine Urinprobe abgeben vor Ort und ich habe ein Beutelchen mitbekommen für eine Stuhlprobe, die ich zu Hause machen musste und dann einschicken musste. Das ist tatsächlich relevant für die Truppentauglichkeitsuntersuchung. Also ja, nicht so schön, aber das gehört dazu. Und als das dann alles rum war, wurde ich noch in einen Raum gebeten zu einer Ärztin, die einem dann noch Fragen stellt, guckt, ob man auch psychisch für den Job geeignet wäre. Die stellt einen einfach so ein paar Gesundheitsfragen und guckt sich dann auch den Impfpass an, den man übrigens mitbringen muss. Ich weiß, Impfung ist ja immer so ein sensibles Thema, aber in der Fliegerei ist es tatsächlich so, dass man schon gewisse Impfungen haben sollte und ja, muss ist immer so ein krasses Wort, aber es ist schon so zum Teil, dass man gewisse Impfungen haben muss, sonst darf man in bestimmte Länder nicht fliegen, von der Regierung aus auch einfach nicht. So Dinge wie Tetanus, Diphtherie sind ja eigentlich auch Basisimpfungen. Bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ich die ganzen Sachen zum Glück schon hatte, also Tetanus, Diphtherie, Hepatitis A und B, denn ich bin ja auch in der Vergangenheit schon Langstrecke verreist mit meinen Eltern, aber ich war ja auch in Australien. Also da hatte ich Glück, da musste zum Glück nichts nachgeimpft werden, außer die Gelbfieberimpfung. Die habe ich nämlich dann tatsächlich an dem Tag noch bekommen. Und Gelbfieberimpfung ist zum Beispiel wichtig auch für Länder, wie gesagt, die tropische Gebiete sind, aber auch vor allen Dingen in Afrika und so weiter, ist auf jeden Fall eine Impfung, die man haben muss, in Anführungszeichen, als Flieger. Und die hatte ich dann halt zum Abschluss noch bekommen. Dann wurde mir quasi bestätigt, dass ich soweit gesund bin und dass ich ja für die Schulung zugelassen wurde. Die ganzen Daten, also nicht die Auswertungsdaten, aber die Firma hat natürlich dann von der Ärztin übermittelt bekommen, dass ich flugtauglich bin. Und deswegen konnte ich dann auch in der Schulung anfangen. Ja, und das war dann tatsächlich der komplette Weg, den ihr jetzt kennt von mir, wie ich von der Bewerbung aus, beziehungsweise von meinem Abitur aus eigentlich, zum Schulungsbeginn, zu meinem Job als Flugbegleiterin gekommen bin. Und ich persönlich finde schon, dass es ein relativ weiter Weg ist, aber ich würde auch sagen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und ja, wird ihn auch wieder gehen. Aber ich muss schon sagen, das war schon ja, relativ viel, was man da geleistet hat. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend für euch und ihr konntet alles gut mitverfolgen. Ich würde sagen, zum Abschluss kommt jetzt noch die Abschlussfrage, die mir gestellt wurde von jemandem für euch. Und zwar, kann man sich denn den Standort für die Ausbildung aussuchen? Wie gesagt, Ausbildung ist ja immer so ein Wort. Es ist eine Schulung. Es ist leider kein anerkannter Ausbildungsberuf. Und um das kurz zu beantworten, kann man leider tatsächlich nicht. Denn ihr müsst euch vorstellen, in der Schulung ist es so, dass man teilweise auch, also man hat auch praktisches Training und teilweise muss man dafür auch auf Flugzeug ertrappen, um einfach gewisse Situationen zu simulieren, auch den Service natürlich gut zu üben und so weiter. Und da kann man natürlich, also die Dinger sind halt super teuer. Das heißt, diese Flugzeugattrappen, die Mockups übrigens in der Fachsprache heißen, die sind schon echt sehr teuer. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum eigentlich fast jede Airline immer nur einen Schulungsstandort in Deutschland hat. Ich glaube, das Maximum sind 2 Schulungsstandorte. Würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen müssen. Ja, nagelt mich darauf nicht fest. Auf jeden Fall müsst ihr auf jeden Fall zu einem gewissen Standort. Und der wird euch auch von der Airline mitgeteilt. Bei mir war es Frankfurt, weil meine Airline da einfach den Sitz hat. Und ihr müsst dann halt auch im besten Falle zu diesem Standort ziehen. Also das empfehle ich euch. Ich habe zum Beispiel bei Verwandten gewohnt in der Zeit, denn jeden Tag von Koblenz zu shutteln, das wäre schon zu heftig gewesen. Denn diese Schulung beginnt halt wirklich morgens um 8 und geht dann halt bis 17 Uhr wie ein normaler Arbeitstag. Und man muss danach auch meistens noch lernen. Also dann noch irgendwie 1-2 Stunden Fahrt auf sich zu nehmen, ist schon grenzwertig. Das würde ich euch nicht empfehlen. Genau deswegen, um die Frage zu beantworten, ob man sich den Standort aussuchen darf, nein, den kriegt man von der Airline zugeteilt. Ja, jetzt nochmal kurz, wenn ihr Lust darauf habt, dass ich eine Folge zu der Schulung mache, wie gesagt, damit die ganze Sache schön rund ist, stimmt gerne ab bei der Abstimmung hier unter dem Podcast, da würde ich mich freuen. Dann gucke ich nämlich, dass ich die Folge nächste Woche aufnehme und dann würde ich sagen, war's das auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!